Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Es gibt Themen, die sind wie gemacht für die politische Zuspitzung, ja vielleicht auch für eine Prise Demagogie. Beim Bürgergeld haben wir das in den vergangenen Wochen erlebt, da ging es heftig zur Sache. Beim Einwanderungsrecht, und ja, das gehört jetzt in eine ähnliche Kategorie. Da ist die eine Regierungskoalition in Berlin, die feiert sich gerade für ihren Entwurf, der im Koalitionsvertrag schon angelegt war. Einbürgerung soll erleichtert werden. Und die Opposition schäumt, da heißt es, Staatsbürgerschaft wird verramscht. Also die Zutaten für diese Debatte sind gelegt. Heute beginnen wir unsere Sendung damit. Ansonsten, der Bundeskanzler hat die Last Generation heftig kritisiert. Selenskyj macht offensichtlich Innenpolitik und kritisiert den Bürgermeister von Kiew, Klitschko. In China schauen wir genauer hin und natürlich auch Ischia wird uns in dieser Sendung beschäftigen und wir schließen sie wie immer mit dem Blick auf in die Welt des Sports. Wir beginnen aber mit dem Einwanderungsrecht und der entsprechenden Debatte. Jörg Münchenberg.
Der Kanzler persönlich hat heute für die geplante Ampelreform beim Einbürgerungsrecht geworben. Nachdem gestern Innenminister Nancy Faeser SPD Eckpunkte für die Änderungen beim Staatsbürgerschaftsrecht vorgestellt hatte. Deutschland brauche solche Reformen, betonte heute Olaf Scholz in seinem wöchentlichen Internetformat Kanzler Kompakt und verwies dabei auch auf seine persönlichen Erfahrungen als Hamburger Bürgermeister.
Für mich war es immer sehr berührend, an den Einbürgerungsfeiern teilzunehmen. Da waren viele mit ihren ganzen Familien und Freunden dabei, haben sich ihre besten Anzüge und Kleider angezogen und waren sehr berührt von dem Moment, wo sie unsere Staatsbürgerschaft erhalten haben.
Manche dieser Menschen lebten schon sehr lange in Deutschland, betonte der Kanzler, hätten Kinder und Enkel. Sie alle hätten dazu beigetragen, dass die deutsche Wirtschaft heute so stark sei. Deshalb, so Scholz, sei es nur folgerichtig, diesen Menschen die Einbürgerung zu erleichtern.
Und deshalb ist es sehr gut, wenn diejenigen, die so lange bei uns leben, sich auch dafür entscheiden, die deutsche Staatsbürgerschaft zu erwerben. Deutschland braucht bessere Regelungen für die Einbürgerung all dieser tollen Frauen und Männer.
Konkret plant die Ampel, dass die Einbürgerung künftig schon nach 5 statt wie bisher nach 8 Jahren möglich sein soll. Bei besonderen Integrationsleistungen, etwa beruflichen Erfolgen oder einem ehrenamtlichen Engagement, soll dies sogar nach 3 Jahren möglich werden. Bei Senioren, die älter als 67 Jahre sind, soll der bislang verlangte Sprachnachweis gestrichen werden. Auch der Besitz mehrerer Staatsbürgerschaften soll mit der geplanten Reform, die die Ampel bereits im Koalitionsvertrag grundsätzlich vereinbart hatte, viel einfacher werden.
Es geht vor allen Dingen darum, die Lebensrealität abzuwenden. Wir sind ein vielfältiges, modernes Einwanderungsland und ich finde, dass Gesetzgebung das auch nachvollziehen muss und man ein anderes Verständnis dafür entwickelt.
So die Innenministerin gestern. Lob kam heute vom Vorsitzenden der türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu. Das deutsche Staatsbürgerschaftsrecht entspreche nicht mehr der Realität, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es müsse von Grund auf angepackt werden. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Stefan Heck erklärte dagegen in der Bild-Zeitung, die, Zitat, inflationäre Vergabe deutscher Pässe berge enormen sozialen Sprengstoff. Auch der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frey, hatte sich in der ARD zur Möglichkeit der mehrfachen Staatsangehörigkeit kritisch geäußert.
Die deutsche Staatsbürgerschaft oder jede Staatsbürgerschaft, das ist ja nicht einfach nur ein Blatt Papier. Das hat etwas mit Identifikation und Zusammenhalt zu tun. Daran sind auch aufenthaltsrechtliche, reiserechtliche, wirtschaftliche Konsequenzen geknüpft. Und deshalb glaube ich, ist es ganz entscheidend, dass man damit auch vorsichtig umgeht.
Allerdings heißt es aus dem Innenministerium, der Gesetzentwurf sei so gut wie fertig und werde schon bald vom Bundeskabinett beschlossen.
Das war der Bericht von Jörg Münchenberg. Die Attacke von Last Generation auf den Flughafen in Berlin, sie wirkt nach. Und auch sie befördert die Debatte. Heute haben sich mehrere dazu geäußert. Der Oppositionsführer Friedrich Merz spricht von kriminellem Verhalten, aber auch der Bundeskanzler hat sich dazu geäußert und das zeigt, wie wichtig dieses Thema offensichtlich für die jeweiligen Parteiführungen ist. Der Bundeskanzler hat sich geäußert bei einem Parteitag der SPD. Unser Berichterstatter ist Christoph Richter.
Die Debatte um Blockadeaktionen der sogenannten Klimaaktivisten hält weiter an. Bundeskanzler Olaf Scholz, dessen Wahlkreis in Potsdam liegt, in Brandenburgs Landeshauptstadt wohnt, heute Gast des Landesparteitags der märkischen SPD in Cottbus ist, könne das Vorgehen der Blockierer des Hauptstadtflughafens BER nicht nachvollziehen, das nicht nur nicht verständlich, sondern auch hochgefährlich sei.
Ich habe auch nicht verstanden, was es dem Klima nutzt, wenn man Kunstwerke beschmiert, und insofern sollten sich die Beteiligten andere Aktivitäten überlegen als solche, die von fast niemandem in Deutschland akzeptiert werden.
Mit der Aktion auf dem Flughafen BER sei eine Grenze überschritten worden, sagt Brandenburgs SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke heute am Rand des Landesparteitags in Cottbus. Die Aktivisten nehmen bewusst die Gefährdung von Menschen und Strukturen in Kauf, um lediglich Aufmerksamkeit für sich zu erzeugen. Ihnen gehe es dabei weniger um Klimaschutz, so Woidke weiter.
Es scheint hier doch eher um ziemlich egozentrische Persönlichkeiten zu gehen. Die Hauptsache, wir stehen in der Öffentlichkeit, denn dem Klimaschutz leisten sie damit mit Sicherheit keinen Dienst.
Den Forderungen nach weiteren Verschärfungen des Strafrechts kann sich Woidke vorerst nicht anschließen.
Wir werden uns das natürlich ganz genau angucken, dass die Möglichkeiten der Justiz sind da, auch heute schon zu reagieren. Und ich glaube, dass wir die Justiz da erstmal ihre Arbeit machen lassen sollten, wenn es natürlich offenbar wird, dass es Lücken gibt oder eben Regelungen gibt, die solchen Aktionen nicht adäquat sind, dann bin ich ganz klar dafür, dass der Staat Stärke zeigt und dass dann entsprechend über neue Regelungen diskutiert wird. Aber ich halte aus jetziger Sicht erstmal den heutigen Katalog für ausreichend.
Für Friedrich Merz, den CDU-Oppositionsführer im Bundestag, sind die Aktionen schwerste Straftaten. Wie er heute auf einem CDU-Parteitag in Berlin sagt, mit Demonstrationsrecht oder Meinungsfreiheit habe das nichts mehr zu tun. Das sei, so Merz weiter, blanker Vandalismus. Am vergangenen Donnerstagnachmittag hatten sich Klimaaktivisten Zugang zum Gelände des Hauptstadtflughafens BER in Schönefeld verschafft. Dazu haben Aktivisten den Zaun am Airport durchgeknipst, wie man auf einem Video sehen kann, und sich am Boden festgeklebt, woraufhin der Flughafenbetrieb kurzfristig eingestellt wurde. Nach Angaben des Landeskriminalamts Brandenburg wird aktuell gegen 6 Klimaaktivisten ermittelt, unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr sowie Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung.
Soweit Christoph Richter. Die Lage der Menschen in der Ukraine ist mit einem Wort katastrophal. Kein Strom und das oft flächendeckend und ziemlich lange. Dann oft auch kein Wasser und natürlich keine Wärme. Und das bei erstem Schnee. Mit einem Wort eben katastrophal. Das ist die sachliche Ebene, zumal die Angriffe der Russen auf die Infrastruktur ungehemmt weiterlaufen. Bemerkenswert heute ist allerdings ein Disput, der nun beginnt und die Frage aufwirft, wie ist das mit der Einigkeit der politischen Führung dort in der Ukraine? Selenskyj kritisiert das Krisenmanagement in Kiew und damit natürlich den Bürgermeister. Zwei Protagonisten, die wir hier kennen und von denen wir ständig hören. Was heißt das, Stefan Lack?
Während sich die Ukraine bemüht, die Strom- und Wasserversorgung wiederherzustellen, gab es erneut in mehreren Teilen des Landes Luftalarm. Die Millionenstadt Dnipro wurde von Explosionen erschüttert. Dabei wurden nach Angaben der dortigen Militärverwaltung mindestens 13 Menschen verletzt. Wie der Bürgermeister der Stadt Filatow mitteilte, wurden mehrere Wohnhäuser zerstört. Die Infrastruktur sei jedoch nicht getroffen worden. Indessen reagierte Kiews Bürgermeister Klitschko auf die Kritik von Präsident Selenskyj am Krisenmanagement in der ukrainischen Hauptstadt. Klitschko warnte vor politischem Streit. Gerade jetzt müsse man zusammenhalten. Gemeinsam müsse man das Land verteidigen und die Infrastruktur schützen. Selenskyj bemängelte, es seien in Kiew zu wenig Wärmestuben eingerichtet worden, in denen Menschen Zuflucht suchen können, wenn ihre Wohnungen kalt sind und kein Strom vorhanden ist. In ungewöhnlicher Offenheit kritisierte Selenskyj die Arbeit des dortigen Bürgermeisters Klitschko, ohne ihn jedoch direkt beim Namen zu nennen. Bitte beachten Sie, die Kiewer brauchen mehr Unterstützung. Heute Abend sind immer noch 600.000 Verbraucher nicht an das Stromnetz angeschlossen. Viele Kiewer waren 20 oder 30 Stunden ohne Strom. Wir erwarten Qualitätsarbeit vom Büro des Bürgermeisters. Niemand verzeiht bloße Lippenbekenntnisse zu den Wärmestuben, die wir einrichten wollen. Bitte nehmen Sie das ernst. Gleiches gilt für Lügen bei Berichten auf verschiedenen Arbeitsebenen. Klitschko hatte berichtet, es gäbe über 400 Wärmestuben in Kiew. Selenskyj entgegnete, wirklich funktionierende gäbe es nur am Bahnhof und in den Gebäuden des Zivilschutzes. Heute Vormittag waren noch 130.000 Menschen in der Millionenmetropole ohne Strom, teilte die städtische Militärverwaltung mit. Mitte der Woche hatte Russland mit über 70 Raketen und Drohnen gezielte Angriffe auf das Energiesystem der Ukraine durchgeführt. Gestern warnten UN und das Rote Kreuz davor, dass dadurch jetzt viele Menschen in extreme Not und entsetzliche Lebensbedingungen geraten könnten. Die Stromausfälle haben zur Folge, dass es vielerorts auch kein Wasser und keine Heizung gibt. Zudem funktionieren Internet oder Telefon nur schlecht. Selenskyj sagte, dass nach den russischen Angriffen am Mittwoch 12 Millionen Verbrauchsstellen ohne Strom gewesen wären. Jetzt seien noch 6 Millionen betroffen. Der ukrainische Präsident rief seine Landsleute dazu auf, sparsam mit dem Strom umzugehen. Wohl auch, damit es nicht zu Überlastungen des angeschlagenen Stromnetzes kommt. Jetzt haben wir die meisten Probleme in Kiew und den umliegenden Regionen, in Odessa, Lviv, Vinnytsia und Dnipropetrovsk. Bitte gehen Sie in diesen Regionen sparsam mit Elektrizität um. Wenn Sie wieder ans Stromnetz angeschlossen sind, heißt das nicht, dass die Probleme gelöst sind. Wenn es Strom gibt, können Sie nicht mehrere stromfressende Geräte gleichzeitig anschließen. Jeden Abend registrieren wir einen sprunghaften Anstieg des Verbrauchs, der zu Notabschaltungen führen kann. Jetzt, wie schon zuvor, ist es notwendig, Strom zu sparen. Besonders kritisch ist die Situation in der kürzlich befreiten Stadt Cherson, nicht nur wegen der Versorgungslage. Nachdem die russische Armee sich von dort zurückgezogen hatte, beschießt sie nun die Stadt von weiter entfernten Stellungen aus. Nach Angaben ukrainischer Behörden wurden dabei gestern mindestens 15 Zivilisten getötet und 35 verletzt. Mehrere Wohnhäuser und mehrstöckige Gebäude seien dabei beschädigt worden. Wegen der schwierigen Lage vor Ort bietet der Stadtrat von Cherson den Menschen dort an, sie in andere Regionen zu bringen.
Soweit der Bericht von Stefan Lag. Russen und Ukrainer, da gibt es viele Berührungspunkte. Und vor dem Krieg hatte man eben auch viele Gemeinsamkeiten. Das ist alles vorbei. Der Krieg hat dafür gesorgt und hat tiefe, tiefe Gräben zwischen den Gesellschaften der beiden Länder deutlich gemacht. Und das Ganze wirkt sich natürlich auch auf die Kirchen aus, in der Ukraine zumindest. Die ukrainische orthodoxe Kirche, sie untersteht dem Moskauer Patriarchat, die steht inzwischen sogar unter dem Verdacht, dass viele ihrer Gebäude von der vergangenen Woche vom ukrainischen Geheimdienst untersucht worden sind. Der Vorwurf, der im Raum steht, hier wird Kreml-Propaganda betrieben. Wie sieht es dort aus? Rebecca Barth.
Es ist nur ein kurzes Video, das viele Menschen in der Ukraine bewegt. Darin zu sehen, Gläubige in einer Kirche des berühmten Kiewer Höhlenklosters. Sie singen das Lied »Mütterchen Russland, erwache«. Und genau das sorgt für Unmut. Der Vorwurf? Inmitten der Kiewer Sehenswürdigkeit werde Kreml-Propaganda verbreitet. Was folgt? Eine Durchsuchung durch den SBU, dem Geheimdienst der Ukraine. Doch um den Gesang sei es dabei gar nicht gegangen, erklärt Viktor Jahun, Generalmajor des Geheimdienstes gegenüber ukrainischen Medien. Wir sind von den Menschen auf viele Dinge hingewiesen worden, die wir uns ansehen mussten. Das betrifft vor allem Dinge, die Menschen sehen, wenn sie die Kirche betreten. Nicht den Gesang, der vor kurzem aufgezeichnet wurde, sondern die Literatur, die dort präsentiert wird. Denn die sei in Teilen pro-russisch, teilte der SBU mit und veröffentlichte Fotos von Flugblättern. Auf Ukrainisch heißt es da, ein Brudervolk, ein orthodoxer Glaube, ein Land. Oder politisch ist die Ukraine Ausland, spirituell und historisch gesehen hat es sie nie gegeben, vor Gott sind wir ein Volk. Dazu abgedruckt ein Porträt des russischen Patriarchen Kirill, dem Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Kirill ist ein Vertrauter von Russlands Präsident Putin und rechtfertigt den Krieg gegen die Ukraine als einen heiligen Krieg. Und seine Kirche stünde unter dem Einfluss des russischen Geheimdienstes FSB, sagt Petro Burkowski, Direktor des Kiewer Thinktanks Demokratische Initiativen. Durch diese Struktur versucht Russland seit über 30 Jahren, die Situation in der Ukraine zu destabilisieren, die Einheit der ukrainischen Gesellschaft zu zerstören. All dies kann man nicht mehr ignorieren. Man muss sich damit beschäftigen. 350 Kirchengebäude und über 800 Personen hat der ukrainische Geheimdienst in der vergangenen Woche überprüft. Nicht nur in Kiew. Die ukrainisch-orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats betrachten viele nicht erst seit dem 24. Februar skeptisch. Schon vor 3 Jahren hatte der damalige Präsident Petro Poroschenko sich für die Eigenständigkeit der orthodoxen Kirche der Ukraine eingesetzt. Für uns Ukrainer ist unsere eigene Kirche eine Garantie unserer geistigen Freiheit. Sie ist eine Garantie für sozialen Frieden. Als Präsident garantiere ich im Namen des Staates, dass die Ukraine die Religionswahl und Religionsfreiheit jedes Bürgers respektieren wird. Ich gratuliere allen, denen die Gründung der autokephalen orthodoxen Kirche der Ukraine am Herzen liegt. Und ich danke allen, die unermüdlich an ihrer Entstehung gearbeitet, Einheit geschaffen und Gerechtigkeit wiederhergestellt haben. Poroschenko warfen Kritiker politische Instrumentalisierung der Religion vor. Doch weitaus schwerer wiegt der Vorwurf gegen Russlands Kirche in der Ukraine. Die Priester des Moskauer Patriarchats hätten bereits vor 8 Jahren, als Russlands Krieg gegen die Ukraine im Donbass begann, die Bevölkerung in der Ostukraine aufgestachelt. Die Priester hätten eine einflussreiche Rolle bei der Verbreitung russischer Propaganda im Donbass gespielt, sagt Petro Dudnik, Pfarrer in der ostukrainischen Stadt Slawiansk. Viele orthodoxe Priester, vor allem des Moskauer Patriarchats, betreiben Gehirnwäsche in Bezug auf die sogenannte russische Welt. Sie bezeichnen die Ukraine als Faschisten und Nazis. Das ist ein Werk der orthodoxen Kirche des Moskauer Patriarchats. Formal hatte sich dieser Zweig im Mai vom Moskauer Patriarchat losgesagt. Grund war die Unterstützung von Patriarchat Kirill für Russlands Einmarsch in der Ukraine. Und dennoch finden sich etliche Beispiele, in denen Priester aus Russlands Kirche in der Ukraine die russischen Besatzungstruppen unterstützt haben, erklärt der Religionswissenschaftler Dmytro Horjevoi. Ein Priester in Borodjanka hat geholfen, Anwohner nach Belarus zu verschleppen. Ein Priester aus einem Dorf in der Region Donetsk hat sich während der Besatzung für die Zusammenarbeit mit den Russen eingesetzt. Der Metropolit von Izium hat die Besatzungsmacht gesegnet. Der Metropolit von Romny hat die russische Staatsbürgerschaft erhalten und ist nach Russland gereist, um dort an einem Gottesdienst teilzunehmen, bei dem für Russland seine Armee und seine Regierung gebetet wurde. Er könne die Liste noch fortführen, aber dafür reiche die Sendezeit nicht, fügt Horjevoi hinzu. Etwa 60% der ukrainischen Bevölkerung bekennen sich zum orthodoxen Glauben. Doch sie gehören zwei verschiedenen orthodoxen Kirchen an und immer mehr Menschen bekennen sich zur eigenständigen orthodoxen Kirche der Ukraine.
Das war der Bericht von Rebecca Barth. Wir schauen nach Italien. Auf Ischia hat es verheerende Regenfälle gegeben. Das ist das eine. Und diese Regenfälle haben dann aber zu schweren Erdrutschen geführt. Die ersten Meldungen hörten sich sehr dramatisch an. Und die Bilder, die wir gesehen haben, zeigen das auch. Inzwischen hat sich zumindest bezogen auf die Opferzahlen das ein wenig verändert, die Lage. Wie es aktuell aussieht, Jörg Seißelberg.
Mindestens 8 Menschen seien durch den Erdrutsch auf Ischia ums Leben gekommen, hat der Infrastrukturminister Salvini zunächst bekannt gegeben. Innenminister Piantedosi sagte dagegen am Nachmittag, bislang sei noch kein Todesopfer bestätigt. Das Unglück auf Ischia ist nach Angaben des Zivilschutzes ausgelöst worden durch die starken Regenfälle in der vergangenen Nacht. Von einem Berg oberhalb der Ortschaft Casamicciola am Norden der Insel hätten sich daraufhin Erdmassen gelöst, die als gewaltige Schlammlawine Richtung Meer rutschten. Sie rissen dabei Autos und Bäume mit. Viele Straßen Casamicciolas waren am Vormittag schlammbedeckt. Nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders RAI sind durch den Erdrutsch auch mehrere Häuser zerstört worden. Der Leiter des Zivilschutzes Curcio sprach von einer Tragödie. Die Häuser von rund 30 Familien seien noch von der Außenwelt abgeschnitten. Erschwert werden die Rettungsarbeiten auf Ischia durch die anhaltend schlechten Wetterbedingungen. Zeitweise herrschte Windstärke 11, Helfer aus dem benachbarten Neapel sind über das Meer nur unter großen Schwierigkeiten auf die Insel gekommen.
Soweit der Bericht von Jörg Seißelberg. Wir schauen nach China. Das Land ist im Moment wieder fest im Griff von Corona. Wenn man sich die insgesamt globalen Zahlen anschaut, dann sind viele, viele Menschen inzwischen wieder in Quarantäne. Hin und wieder führt das dann, und so wird es zumindest vor Ort wahrgenommen, in einer bestimmten chinesischen Stadt, wird ein tödlicher Brand auch in Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen gesehen. Da gibt es nun, und das ist ungewöhnlich in China, und noch ungewöhnlicher ist, dass wir darüber berichten können, heftige Proteste. Eva Lambi-Schmidt.
Der Brand, der Brand, der Brand, der Brand, der Brand, der Brand, Menschen rufen nach einem Ende des Lockdowns und durchbrechen Corona-bedingte Straßenbarrieren. Das ist auf Videos zu sehen, die sich Freitagnacht in chinesischen Online-Medien verbreitet haben. Medienberichte bestätigen, dass es in Urumqi, der Hauptstadt des chinesischen Landesteils Xinjiang, Proteste gegen die Corona-Maßnahmen gegeben hat. Seit mehr als 100 Tagen ist der chinesische Landesteil Xinjiang, unter anderem Heimat der muslimischen Minderheit der Uiguren, wegen Corona-Maßnahmen abgeriegelt. Auslöser der Proteste war ein Feuer in einem Hochhaus, in dem 10 Menschen ums Leben kamen. Im chinesischen Internet häuften sich Kommentare von Anwohnern, dass die Corona-Maßnahmen die Arbeit der Feuerwehr behindert und verzögert hätten. Videoaufnahmen von chinesischen Staatsmedien zeigten, wie Feuerwehrfahrzeuge vor Corona-bedingten Straßensperrungen standen, die erst aus dem Weg geräumt werden mussten. Die Corona-Infektionszahlen in China haben in den vergangenen Tagen Höchststände erreicht. Die chinesischen Behörden vermeldeten zuletzt landesweit etwa 35.000 Neuinfektionen an einem Tag. Das ist der höchste Wert seit Pandemiebeginn vor fast 3 Jahren. Die chinesische Staats- und Parteiführung hält seit Beginn der Pandemie an einer strikten Null-Covid-Politik fest. Jeder Ausbruch soll mit Kontaktnachverfolgung, Zwangsisolation in zentralen Unterkünften, Ausgangsbeschränkungen in Millionenstädten und Reiseverboten eingedämmt werden. Mehr als 400 Millionen Menschen in China befinden sich nach Schätzungen derzeit in einer Art Lockdown. Immer wieder gibt es Proteste in verschiedenen Orten, die von den strikten Maßnahmen betroffen sind. Eine Exit-Strategie raus aus der Null-Covid-Politik gibt es nicht. In China sind Millionen ältere Menschen nicht ausreichend gegen Corona geimpft. Sollte sich das Virus unkontrolliert verbreiten, könnte das Gesundheitssystem zusammenbrechen. So begründet die chinesische Staats- und Parteiführung die strikten Maßnahmen.
Aus China berichtete Eva Schmidt-Lambi. Seit Elon Musk Twitter übernommen hat, ist nichts mehr wie vorher. Vorher konnte man sagen oder zumindest hoffen, dass dieser Account und das Twitter auf einem eher guten Wege ist, dass man möglicherweise so etwas wie Hate Speech nun wirklich in den Griff bekommt. Jetzt ist das Gegenteil der Fall. Scheinreferenten auf der einen Seite, die sowas wie Demokratie signalisieren sollen, und ansonsten wird man viele, viele Menschen oder hat man viele, viele Menschen entlassen. Wozu führt das? Zu viel, viel Hate Speech. Und das ist jetzt noch einmal deutlich geworden. Nils Dams.
Colorado Springs vor einer Woche. Ein 22-Jähriger erschießt 5 Menschen in einem Club der LGBTQ-Plus-Szene. 25 weitere werden verletzt. Joshua Thurman ist Augenzeuge. Unsere Gemeinschaft ist erschüttert. Wo sollen wir hin? Das ist der einzige Ort für die Szene, den wir haben, sagt er dem Sender NBC. Der sichere Ort ist nicht mehr sicher. Die Anteilnahme und die Solidarität sind groß, auch in San Francisco. Hier gibt es viele LGBTQ-Plus-Organisationen, den Transgender District, ein Bezirk mitten in der Stadt, gedacht als sichtbarer und sicherer Ort für die Community.
I'm very concerned.
Suzanne Ford sorgt sich um genau diese Sicherheit. Vor allem seit Elon Musk Twitter übernommen hat. Sie ist im Vorstand von San Francisco Pride, eine gemeinnützige Organisation, die zum Beispiel die riesige Pride Parade in der Stadt organisiert.
Elon Musk hat Twitter gekauft und erlaubt Hassrede im Namen von freier Rede. Wir wissen in unserer Community, dass Hassrede zu Gewalt führt.
Vor allem gegen Transmenschen, sagt sie.
And especially towards trans people.
Weil junge Männer sehr schnell zu beeindrucken seien.
Ich glaube, wenn denen gesagt wird, dass Hass gut ist, dass die dann annehmen, dass Gewalt gegen bestimmte Gruppen gerechtfertigt ist.
Wissenschaftliche Studien zeigen, dass Hate Speech bei Twitter seit Musks Übernahme offenbar zugenommen hat. Die Tufts University aus Boston hat zum Beispiel Tweets von März bis Mitte November verglichen. Musk hat Twitter Ende Oktober übernommen. Ergebnis der Studie: Unter reichweitenstarken Posts waren in den letzten Wochen deutlich mehr mit antisemitischen oder Anti-LGBTQ-Plus-Inhalten. Suzanne Ford ist sich nicht ganz sicher, welche Konsequenzen San Francisco Pride ziehen sollte. Sie sei zerrissen. Denn Twitter sei einerseits ein wichtiger Kommunikationskanal. Sie habe schon mehrfach überlegt, ihre eigenen Accounts zu löschen, es dann aber gelassen.
not done it.
Aber ihre Organisation werde auf jeden Fall mit den Sponsoren sprechen. Sie will erreichen, dass die auf Twitter keine Werbung mehr schalten.
We can make sure that our partners and sponsors are not contributing to Twitter.
Auch Mitglieder von San Francisco Pride haben bei Twitter gearbeitet.
You know, our community works at Twitter.
Und obwohl das hochbezahlte Jobs waren,
people that had very high-paying jobs, obviously,
seien sie erleichtert, nicht oder nicht mehr unter Elon Musk arbeiten zu müssen.
They in many ways were relieved. Not to not remain. They were relieved.
Immer mehr Hate Speech, das war der Bericht von Nils Dams.
Deutschlandfunk. FIFA Fußballweltmeisterschaft.
Und unsere Expertin Jessica Sturmberg ist da mit dem Sporttelegramm. Bitte schön, Fußballweltmeisterschaft.
Ja, es ist der 7. Spieltag der WM, also der 7. Tag, an dem Fußball gespielt wird, und der 2. Spieltag bei der WM in Katar. Regenbogensymbole und auch Farben bleiben ein Reizthema, obwohl sie offiziell erlaubt sind. Und doch gibt es immer wieder Zwischenfälle am Stadioneingang und Gespräche darüber. Sportlich läuft aktuell das Spiel Frankreich gegen Dänemark. Da steht es in der 77. Spielminute 1:1. Wir schalten gleich live ins Stadion. Zuvor schauen wir auf die beiden Partien, die am Vormittag und frühen Nachmittag ausgetragen wurden. Wir beginnen mit dem Spiel Polen gegen Saudi-Arabien. Die Saudis hatten ihr erstes Spiel ja überraschend gegen Argentinien mit 2:1 gewonnen. Wie es gegen Polen lief, dazu Philipp Hofmeister.
Ganz Polen feiert nicht nur einen erlösenden Sieg, sondern vor allem seinen Superstar Robert Lewandowski. Endlich gelang dem siebenfachen Bundesliga-Torschützenkönig sein erster Treffer bei einer WM-Endrunde. 10 Minuten vor dem Abpfiff schob Lewandowski den Ball mit dem linken Fuß ins Tor von Saudi-Arabien. Es war das 2:0, es war gleichzeitig der Endstand. Die ganze polnische Mannschaft inklusive Bank fiel anschließend vor Freude auf den mit dem Gesicht im Rasen liegenden Robert Lewandowski. Zielinski hatte bereits in Hälfte 1 für Polen getroffen. Saudi-Arabien spielte angetrieben von seinen frenetischen Fans lange gut mit, blieb aber vor dem Tor zu harmlos. Anders als Polen, das auch dank des WM-Premierentores von Robert Lewandowski jetzt beste Chancen aufs Achtelfinale hat.
Zuvor trafen Australien und Tunesien aufeinander. Julia Metzner.
Das Heimspiel mit 40.000 eigenen Fans wurde zum Horrorspiel für Tunesien. Bei der 0:1 Niederlage trotzte Gegner Australien der Fanübermacht Tunesiens und ging schon in der ersten Hälfte durch Duke mit 1:0 in Führung. Zwar steigerten sich die leicht favorisierten Nordafrikaner, kamen aber in einer umkämpften zweiten Hälfte nicht mehr zum Ausgleich. Damit darf Australien nach dem 1:0-Erfolg weiter auf die zweite Achtelfinalteilnahme nach 2006 hoffen. Für Tunesien schwinden vor dem abschließenden Gruppenspiel gegen Weltmeister Frankreich dagegen die Chancen, im 6. Anlauf erstmals die K.O.-Runde bei einer WM zu erreichen.
Die deutsche Mannschaft will unbedingt vermeiden, dass sie schon morgen beim Spiel gegen Spanien aus dem Turnier fliegt. Wie Bundestrainer Hansi Flick das angehen will, berichtet Julia Büchler.
Hansi Flick sieht müde aus, aber er gibt sich kämpferisch. Mit Mut und Glauben an das DFB-Team geht er in sein bisher wichtigstes Spiel als Bundestrainer, in die Partie gegen Spanien.
Ja, wir werden morgen eine Mannschaft sehen, die weiß, um was es geht. Die versucht morgen alles dafür zu tun, dass wir uns letztendlich am letzten Spieltag die Tür zum Achtelfinale noch offen lassen.
Bei einer Niederlage wäre die WM für Deutschland so gut wie beendet. Flick sei überzeugt von seinem Plan, wie der aber genau aussieht und welche Spieler wo auflaufen werden, das verriet er nicht. Darüber will Flick lieber noch eine Nacht schlafen. Womöglich kann er gegen Spanien wieder auf Leroy Sané setzen. Dessen Knieschmerzen sind weg. Er wird beim Abschlusstraining mit am Start sein.
Und jetzt sind wir live beim Spiel Frankreich gegen Dänemark. Der Reporter ist Holger Dahl.
Eckball-Festival für Frankreich, der vierte in Folge. Ball ist noch nicht raus aus der Gefahrenzone. Frankreich flankt wieder rein in die Mitte. Seitfallzieher! Oh, Fabien Rabiot! Oh, das ist der Mann fürs Grobe im Mittelfeld. Aber das war sehr fein gemacht, dieser Flankenball von der linken Seite. Rabiot am rechten Rand des Fünfers. Und er macht das brasilianisch, zieht ab. Den hätte Kaspar Schmeichel im Leben nicht gesehen. Der geht drüber, über das Tor Dänemarks. Und so bleibt es beim 1:1. Hier ist aber nochmal richtig Feuer drin. 80. Spielminute. Tore Mbappé für Frankreich, Andreas Christensen für Dänemark. Beide Mannschaften wollen hier nicht mit einem Unentschieden vom Platz. So treten sie auf und da ist auch noch alles möglich. Im Moment unentschieden 1:1.
Live aus Doha war das Holger Dahl vom Spiel Frankreich gegen Dänemark 1:1. Und jetzt schauen wir noch auf den Fußball hierzulande, Bundesliga der Frauen, da steht an diesem Wochenende der 8. Spieltag an. Eintracht Frankfurt besiegte Bayer Leverkusen mit 1:0 und der Tabellenvorletzte Werder Bremen empfing den SC Freiburg. Heiko Neugebauer.
20.000 Zuschauer im Bremer Weserstadion trugen die Werder-Frauen über weite Strecken des ersten Durchgangs und auch zur Führung durch einen direkt verwandelten Freistoß von Nina Lösen nach einer knappen halben Stunde. Mit dem ersten Torschuss gelang den Freiburgerinnen dann allerdings kurz vor dem Seitenwechsel der Ausgleich Janina Minge mit ihrem 6. Saisontor. Und Janina Minge war es dann auch mit ihrem 7. Saisontor, die eine knappe Viertelstunde vor dem Ende zum 2:1 Endstand traf. Im zweiten Durchgang passierte nicht mehr sonderlich viel. Der Freiburger Sieg verdient, wenn auch ein kleines bisschen glücklich. Am Ende freuten sich aber alle über diese fantastische Kulisse im Bremer Weserstadion.
Danke an Heiko Neugebauer, danke an Jessica Sturmbeck. Das war's hier. Jürgen Zeide ist mein Name. Ich wünsche Ihnen alles Gute und sage bis demnächst und tschüss.